Der vierte Satz der letzten, der 15. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch aus dem Jahr 1971. Ein echtes Alterswerk. Jahrzehntelange Lebens- und Kunsterfahrungen fließen hier intuitiv in ein meisterlich gearbeitetes Stück Musik zusammen. Intuitiv auch deshalb, weil die Zitate der Todesverkündigung aus Richard Wagners Oper Die Walküre fast unvermittelt erscheinen. Ein Komponist, den man nicht sofort mit Schostakowitsch assoziiert. Der deutsche Komponist Wagner hilft Schostakowitsch, eine höchst intime Vorahnung zu bewältigen, die des eigenen Todes.
Ich weiß selbst nicht, wozu diese Zitate da sind, aber ich war nicht imstande, diese Zitate nicht zu verwenden. Ich war nicht imstande dazu.
Das spricht dafür, wie tief Richard Wagner selbst noch in der musikalischen DNA von Komponisten-Stars der Sowjetunion wie Schostakowitsch und Prokofjew verwurzelt war. Die drückten eigentlich lebenslang ihr Desinteresse am spätromantischen Ornament aus. In der zweiten Lebenshälfte von Schostakowitsch, der Ära nach Stalins Tod, brachte die einst sehr lebendige Auseinandersetzung mit dem Oeuvre Wagners eher Klischees hervor. Eckhard Krüpplin macht dafür die Schriften von Lenins Volkskommissar für Kultur Anatoli Lunatscharsky verantwortlich. Dabei kannte sich auch Lunatscharsky, so Krüpplin gegen Ende seiner Monographie, erstaunlich gut mit Wagner aus.
Wagner war nun politisch zweigeteilt in einerseits den frühen revolutionären Wagner und andererseits den späten reaktionären Wagner. Dieses andererseits allerdings war begründet mit letztlich haltlosen Einwänden. Wagner war nie, so der kurzschlüssige Vorwurf Lunatscharskys, ein Romantiker des Verfalls. Er war nie in die Gefangenschaft der Reaktion gefallen. Er trat nie in den Dienst der herrschenden Klasse über. Weder küsste er den Pantoffel des Papstes, noch auch fiel er dem Kreuz zu Füßen.
Aber, und das ist der erstaunliche kleinste gemeinsame Nenner in Eckhard Krüpplins Buch »Richard Wagner und Russland«, Wagner war über 150 Jahre lang ein bedeutendes Thema im russischen und sowjetischen Kulturdiskurs. Der Keim dazu ist in Wagners eigener Russland-Affinität zu suchen, nicht als genialer Opernkomponist, sondern einfach als ein im Jahr 1813 in Sachsen geborener, dem Jahr der Völkerschlacht gegen Napoleon, als die russische Armee erstmals auf deutschen Boden vordrang, wenn die Russen damals auch als Freunde kamen.
Des Kosaken seine Wildheit kann nicht anders sein als göttlich. Fürs erste Fenster, das er einwirft, bekommt er eine silberne Medaille.
Hier spricht Richard Wagners verehrter Stiefvater Ludwig Geyer. Wagner wird als Kind solches Lob russischer Elitesoldaten unbewusst von ihm übernommen haben, so vermutet Krüpplin. Berührungsängste mit den russisch dominierten Rändern Europas jedenfalls hatte der junge Wagner nicht. Immerhin diente der Schwager seiner ersten Frau Minna bei der russischen Armee. Wagner dirigierte als Kapellmeister in Riga vielfach seine selbst komponierte Volkshymne Nikolai. Es war eine damals politisch willkommene Grußbotschaft der Riga an den russischen Zaren. Dabei war bei Wagner und seinen Generationsgenossen das positive Russlandbild längst durch politische Entwicklungen getrübt worden, sichtbar zunächst in Scharen von Flüchtlingen aus Polen, deren Aufstand Zar Nikolai 1832 blutig niederschlagen ließ. Als 20 Jahre später der grausame Krimkrieg wütete, war Wagners politisches Interesse längst von russischer Weltpolitik geprägt. Damals schrieb er aus London an seine Frau Minna:
Kannst du mir einmal schreiben, wie es vor Sewastopol steht? Hier erfahre ich nichts davon. Politik treibt kein Mensch, außer wer sich damit Geld verdient.
Das russische Volk als unterdrückte und zugleich kriegerische Masse. Dieses Bild wiederum änderte sich für Wagner persönlich 1848 in Dresden, als er mit dem russischen Anarchisten Michail Bakunin auf die Barrikaden ging. Wagner blieb, und das war bei ihm bekanntlich selten, die Sprache weg angesichts der schillernden Persönlichkeit Bakunins.
Er meinte, dem russischen Bauern sei nur beizubringen, dass die Verbrennung der Schlösser seiner Herren vollkommen gerecht sei, um eine Bewegung über die Welt hervorzurufen, aus welcher mindestens die Zerstörung alles dessen hervorgehen müsse, was selbst dem philosophischsten Denker des zivilisierten Europas als eigentlicher Quell des Elends der ganzen modernen Welt erkenntlich sein müsste.
Der Weltenbrand, die Schlösser der herrschenden Klasse im Feuer. Wagner sollte dieses Bild seit seiner Begegnung mit Bakunin nicht mehr verlassen. Eindrücklich und historisch bestens informiert erzählt Eckart Krüpplin danach von Wagners Russlandreisen und Erfolgen, seinen Freundschaften mit russischen Fürsten und Intellektuellen, von Künstlern wie Peter Tschaikowski bis Vsevolod Meyerhold, die aus ihren zwiespältigen Wagner-Erlebnissen die Spannung für neue, eigenwillige Werke gewannen. Das allein ist noch nichts Spezifisches der russischen Kultur. Aber es gelingt Eckart Krüpplin auf 360 Seiten ein Gesamtbild des künstlerischen Diskurses speziell in Russland zum ersten Mal vor der Folie der Kunst Richard Wagners über fast zwei Jahrhunderte zu zeichnen. Das bei Bärenreiter und Metzler für 40 Euro angebotene Buch ist nicht nur für Wagner-Experten und Russlandkenner, sondern noch viel mehr für allgemein kulturhistorisch Interessierte geeignet.